Unsere beiden heutigen Gäste beschäftigen sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb sowie der Planung, Optimierung und Begutachtung von steuertechnischen, messtechnischen und regelungstechnischen Schalteinrichtungen und wassertechnischen Anlagen. Der eine von ihnen macht es jeden Tag als Vorstand der Innovat AG und der andere als ziemlich aktiver Aufsichtsrat. Beide sind Unternehmer und beide sind davon überzeugt, dass New Work gerade für den Mittelstand ein sinnvolles Konzept ist. Und beide haben ein großes Interesse an Nachhaltigkeit. Seit nunmehr 6 Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In bisher über 370 Folgen haben wir uns mit über 400 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, über neue Arbeit zu sprechen, denn die Idee von New Work wurde während einer Krise entwickelt. Wir suchen weiter nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Idee, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Michael Otte und Philipp von Schmeling. Hallo.
Hallo.
Hallo Michael.
Hallo.
Mit zwei Michaels wird es schwer. Zum Glück haben beide eine
gewisse, das war jetzt an dich.
Einfärbung, genau, eine Einfärbung per Akzent, eine norddeutsche, andere süddeutsche. Deswegen werdet ihr uns beide gut unterscheiden können. Ihr kennt unseren Podcast beide schon länger. Ihr werdet vielleicht auch erzählen, woher ihr mich kennt. Aber viel wichtiger ist, wie in jeder unserer Folgen, die Frage, wie ihr die Menschen geworden seid, die ihr heute seid. Michael, vielleicht fängst du als Gastgeber hier an. Wir werden gleich nochmal erzählen, wo wir genau sind, aber fang mal mit deiner Geschichte an.
Ja, vielen Dank. Das fängt relativ früh an. Ich sag einfach mal mit dem Elternhaus. Ich bin liberal erzogen worden von meinen Eltern, ohne dass das Wort irgendwie eine Rolle gespielt hat. Und dann geht das halt so weiter mit der Schule. Man fängt irgendwann mal an, ich habe einen Beruf gelernt, bin Bürokaufmann in der Buchhaltung, ganz klassische kaufmännische Ausbildung. War danach Wehrpflichtiger bei der Bundeswehr, dann haben die mich da gezwungen zu bleiben, mit Geld damals, ja. Und da hat er mich auf 12 Jahre verpflichtet. Und das prägt natürlich genauso. Also da fängt man an, in jungen Jahren Führungsverantwortung zu übernehmen. Das muss man, ist Teil des Berufs und auch Teil der Ausbildung. Und da gibt es einschneidende Ereignisse, wie Teil der Grenzöffnung, der Wiedervereinigung, da Management von Flüchtlingen, wo dann plötzlich 600 Trabis vor der Tür stehen und nicht irgendwo in der Vorschrift oder irgendeinen Dienstplan nachzulesen ist, wie man mit so einer Situation umzugehen hat. Dann die Vereinnahmung der Nationalen Volksarmee oder Auslandseinsätze vorbereiten für Somalia und Co. war spannend. Und dann, ja, irgendwann hatte ich ja das Militär verlassen, bin zurück ins zivile Leben, hatte die Chance hier bei der Firma Richter anzufangen. Und das große Glück, den Laden dann 2 Jahre später mit meinen Kollegen zu übernehmen.
Also da kommen wir nochmal genauer drauf, weil das finde ich sehr erstaunlich mit, glaube ich, gerade mal 30 Jahren und 2 Jahren in einem zivilen Beruf dann zu sagen, okay, ich kaufe die Firma mal, wo ich angefangen habe. Das wird Teil dann unseres Gesprächs sein.
Naiv genug.
Ja, naiv genug. Philipp, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Also am Elternhaus kommt keiner vorbei. Ich aufgewachsen mit einem Bruder und dann eine sehr viel später gekommene Schwester in einem, wie ich es immer empfand, sehr harmonischen, liebevollen Elternhaus. Mein Vater hat immer sehr viel gearbeitet als Unternehmensberater, Unternehmenssanierer. Hat mir gesagt, Firmendoktor, und das hat mich irgendwo auch geprägt. Jetzt nicht unbedingt im Studium, habe ich Maschinenbau gemacht. Das hatte mein Vater auch mal begonnen, hat dann geschwenkt auf Betriebswirtschaft, weil das schneller und einfacher war an der Stelle. War dann aber immer als Sanierer oder Interimsmanager unterwegs, und was bei mir auch so ein bisschen den Wunsch hat reifen lassen, sowas finde ich spannend, er hat sehr, sehr viel gesehen, das hätte ich auch gerne, er hat ja immer davon geträumt, auch sich mal an einem Unternehmen zu beteiligen, das hat ihm irgendwie, ist ihm irgendwie nie gelungen, und da komme ich ja gleich noch drauf, was mich auch immer sehr motiviert hat, sowas zu verfolgen, was wir hier jetzt gemeinsam machen, aber da nochmal zurück, nach dem Studium lange bei BCG gewesen, mit BCG die Chance gehabt, nach Amerika zu gehen, und war dann
nicht irgendwo nach Amerika,
nach Los Angeles. Dort sind auch noch zwei unserer Kinder auf die Welt gekommen, was eine tolle Zeit war für uns als Familie extrem geprägt hat, weil man von Amerika bin ich dann BCG zu Dole gewechselt, mit Dole nach Costa Rica, wieder zurück nach LA. Wir waren insgesamt 7 Jahre im Ausland und ich glaube, so als kleine Familie im Ausland kann ich nur jedem ans Herz legen, wenn man die Chance hat, unbedingt machen, weil es einen als Familie extrem zusammenschweißt. Man ist Gast in den Ländern, man nimmt alles auf, aber am Ende weiß man immer, der Nukleus ist unsere kleine Familie und wir halten zusammen und das hat auch unsere Kinder, glaube ich, sehr geprägt. 2006 war so der Punkt, nach 7 Jahre Ausland, sind wir ausgewandert oder komme ich wieder zurück? Und ich war dann ab und zu mal auch mit Dole in Europa und uns hat schon gefallen in Europa. Und da war so der Punkt, okay, wagen wir den Schritt über den Teich, kommen wieder zurück. Ich hatte die Chance, bei der Conergy anzufangen. Damals ein aufstrebendes, fantastisches, junges Solarunternehmen mit einer ganz, ganz ähnlichen Atmosphäre wie bei Boston Consulting. Sehr jung, hat riesig Spaß gemacht, da zu arbeiten. Das habe ich 3 Jahre gemacht, bin dann zu einem kleineren Unternehmen gegangen in dem Bereich, habe mich dann einem Partner angeschlossen, wieder ein bisschen Beratung gemacht, aber auch mit dem Partner, der dann ähnlich tickte wie ich, mein guter Freund und Partner Andreas Preis. Wir waren uns beide sehr einig, dass wir eigentlich die Beratung gerne machen, aber Ziel wäre immer, können wir uns nicht irgendwo am Unternehmen irgendwo beteiligen, was wir über unseren Job unsere Möglichkeit finden. Wir haben es jetzt nicht über unseren Job gefunden, sondern wir haben es über einen Bekannten gefunden und sind so bekannten M&A-Berater bei der Innovat gelandet und haben uns mit viel Freude und Begeisterung sehr schnell dafür entschieden, uns an der Innovat zu beteiligen. Und seit 2019 war das, ja? 2019 war das. Ja. Mit viel Begeisterung und Engagement hier dabei und sind begeistert über die Entwicklung von diesem kleinen Unternehmen und an der Zusammenarbeit mit Michael und dem ganzen Geschäftsführungsteam.
Ja, ihr habt das eben beide großartig schnell gemacht. Wenn immer wir zwei Gäste haben, ist es natürlich schwieriger, die Geschichten bis ins Letzte auszuleuchten. Aber ich glaube, es wird klar, dass hier zwei völlig unterschiedliche Menschen aufeinander getroffen sind. 2019, die ganz andere Biografien haben, aber euch beide, so habe ich es in den Vorgesprächen verstanden und der Vollständigkeit halber möchte ich natürlich auch sagen, dass Philipp ein langjähriger Freund und Weggefährte ist. Von daher kannte ich deine Geschichte natürlich schon. Aber euch beide hier so zu erleben, ich bin hier zu Gast heute bei Innovat, hat mir gezeigt, ihr beide brennt für Unternehmertum, für Gestalten, für Erschaffen, für Bauen, für Umbauen, für nicht zufrieden sein mit dem, was ist, sondern darauf aufzubauen, die guten Dinge zu nehmen, aber immer auf der Suche auch nach Weiterentwicklung zu sein. Das habe ich gesehen. Aber erzählt doch mal, lass uns mal zurückgehen, 2019, wie genau seid ihr dann zusammengekommen? Ich habe mal gehört, ihr wart nicht die erste Wahl als Partner für dieses Engagement hier. Da gab es schon andere. Vielleicht erzählt ihr mal die Geschichte.
Ja, also grundsätzlich, ich bin ja so der verhinderte Kreative und man muss dann als Musiker und mit einem gewissen Teamgeist, was ich von meinem Sport, vom Handball mitbringe, hat man ja immer irgendwie das Bestreben, weiterzukommen. Warum besteigt einer einen Berg? Er will da oben, er will sich beweisen, dass er es kann. Und das macht er natürlich nicht nur für sich, sondern auch für seine Mitarbeiter. Und damals war ich an einem Punkt angelangt, wo ich für mich feststellen musste, wenn wir das Unternehmen weiterentwickeln wollen, was wir auch müssen, dann brauchen wir professionellen Support. Ich vergleiche das immer so, wenn ich sage, ich komme jetzt hier mit einer Zweitligamannschaft und will irgendwann mal in der Champions League spielen, wenn so das Ziel ist, dann geht es halt nur, wenn ich mir auch mal wirklich Bundesliga-taugliche Spieler einkaufe und vielleicht mal einen Coach hole, der die entsprechende Erfahrung hat. Und so haben wir das dann getan. Wir haben unseren Gesellschafterkreis, vielleicht blödes Wort, mir fällt aber jetzt nichts anderes ein, sorry, bereinigt, indem wir Kollegen die Möglichkeit geboten haben, die kurz vor dem Renteneintritt sind, ihren Anteil zu verkaufen, hier weiter hier mitzuarbeiten. Oder junge Kollegen, die jetzt nicht die Ambition hatten, wirklich Führungsverantwortung zu übernehmen, ihren Anteil zu veräußern. Dann gab es verschiedene Gespräche, strategische Ansätze, wo passt Wasser- und Automatisierungstechnik am idealsten dazu. Das war jetzt kompliziert, da will ich ja nicht irgendwelche NDAs verletzen. Entsprechend lassen wir das mal weg. Wir kamen dann irgendwann über unseren Steuerberater und unseren Rechtsanwalt mit dem Just Hartmann ins Gespräch. Der war toller Typ, also, und auch sein Kollege, der Timo Stahlburg, an der Stelle mal genannt werden. Hat Spaß gemacht, mir die ganze Geschichte vorzubereiten für eine Due Diligence, was für mich ja völlig neu war. Vor allem war dann auch neu, dass man ja das so machen muss, dass am besten der Mitarbeiter hier nicht verunsichert wird. Ja. Insofern
keine einfache Aufgabe.
Überhaupt nicht. Deswegen habe ich alles allein gemacht mit der Mitarbeiterin, der Ines, und die hat dann Dinge vorbereitet, ohne zu wissen, was sie da eigentlich tut. Am Ende haben wir es wirklich richtig gemacht und dann kam wirklich der Glücksfall, dass eben Andreas und Philipp durch die Tür kamen, und ich erinnere mich an den großen Kaffeefleck, den er dann mitgebracht hat, der Kaffee-to-go-Becher, der dann einfach explodiert ist irgendwie.
Über mein Hemd ergossen, ja.
Man muss dazu wissen, dass Philipp, selbst wenn er morgens mit seiner Hündin spazieren geht, wir gehen ab und zu mal zusammen, immer einen Becher Kaffee dabei hat.
Ja.
Ja, jetzt erzähl du mal, du kamst rein mit dem Kaffeebecher. Was war die Vorgeschichte aus deiner Sicht?
Also das war schon, also Jost hat uns angerufen und hat gesagt, also das ist ein super cooles Unternehmen, aber ich habe hier so zwei Typen, die mit mir verhandeln und die wollen immer noch weniger zahlen. Das geht jetzt echt zu weit. Kommt auch mal rein und schaut euch das mal an. Ich habe keine Lust mehr mit denen. Und dann hat er uns das Exposé rübergeschickt. Ich glaube, einen Tag oder zwei später waren wir bei ihm im Büro und hat Jost und Timo haben uns das vorgestellt. Und dann hat es, glaube ich, bei Andreas und mir also vielleicht eine Stunde gedauert, wenn überhaupt. Wir waren sehr schnell sehr begeistert. Ich sage, wir wollen die kennenlernen, wir wollen die sehen. Ich habe bei solchen Sachen, damals lebt ja mein Vater noch, wollte ja auch immer ein Unternehmen kaufen, und ich habe dann auch immer die Ambition gehabt, ich habe ihm das Exposé mal rübergeschickt. Habe ich ihm immer rübergeschickt, wenn irgendwas auf dem Tisch landete. Das war das allererste Mal, dass er gesagt hat, das klingt super, das gefällt mir, das sieht gut aus. War immer sehr skeptisch. Auch dass Jost uns angerufen hat, war großes Glück, weil ich habe den mal kennengelernt über einen gemeinsamen Freund und habe mir gesagt, Jost, wenn dir irgendwas mal über den Weg läuft, was klein und fein ist, dann schick mir das rüber, ich habe Interesse, mich an sowas zu beteiligen. Hat er mir schon vorher ein, zwei Mal was geschickt, das war das erste Mal, wo wir gesagt haben, da schlage ich zu, nicht für mich allein, sondern das war zu zweit, sonst wäre es zu groß gewesen. Ja, und dann waren wir hier bei Michael und dann haben die sich präsentiert und wir waren von Michael und Team angetan, begeistert, und wir haben gar nicht verhandelt. Wir haben aber gesagt, was ist der Preis? Aha, der steht, wir machen das. Und dann ging es nur noch darum, Verträge zu verhandeln oder ja, aufzusetzen. Man muss ja ein bisschen drüber nachdenken, über das reine Kaufen. Wie geht es dann später weiter? Alle werden irgendwie älter, das hat ein bisschen länger gedauert.
Wie ein Ehevertrag, ne? So ein bisschen ein Gesellschaftsvertrag.
Genau. Man weiß ja auch nicht, wie es dann ausgeht, ob das wirklich so gut funktioniert, wie es man am Anfang gedacht hat. Das haben wir alles irgendwie abgesichert und geklärt und dann ging das recht schnell. Also das war ein reines Prozessthema, warum es dann im Zweifel hier und da länger gedauert hat. Aber das war fantastisch und wir wurden nicht einmal enttäuscht, seitdem wir das gemacht haben. Das war schon gut.
Gleich geht's weiter mit dem On the Way to New Work Podcast. Und hier kommt eine Werbeunterbrechung, die mit einem der Themen zu tun hat, die viele, viele, viele von euch gerade umtreiben, nämlich der Arbeitsplatz. Euer Arbeitsplatz, mein Arbeitsplatz, fast jeder Arbeitsplatz ist heute mehr als nur ein Büro. Es kann das Homeoffice sein, es kann im Zug sein, es kann Coworking Space sein, Besprechungsraum, die Teeküche, das Wohnzimmer und. Egal wie, der Arbeitsplatz hat im Laufe der Zeit eine viel größere Bedeutung bekommen als nur Design oder reines Raumkonzept. Es ist eben ein Ort, an dem wir mehr machen als nur zu arbeiten. Und deswegen haben wir bereits seit über 7 Jahren bei Blackboard das Thema Workspace auf dem Schirm. Warum? Weil für uns der Raum, der Arbeitsraum, eines der stärksten Kommunikationstools ist, die es gibt. Und das zeigt sich auch in den letzten Jahren, dass Kollaboration in den digitalen Raum gewandert ist. Und aus einer Studie, Future of Work Report von Apinio, wissen wir, dass jeder Dritte sich durch neue digitale Tools gestresst, kontrolliert oder überfordert fühlt. Und insbesondere jüngere Menschen gaben an, dass diese drei negativen Aspekte ihren Arbeitsalltag mehr bestimmen. Und deswegen die Frage, warum sollten die Leute zurück ins Büro? Wir fühlen uns gezwungen, in alten Strukturen zurückzukehren, aber jetzt ist die Chance, Arbeit neu zu organisieren. Und das ist das, was wir bei Blackboard machen. Wir unterstützen euch dabei, die Zusammenarbeit im Büro zu verändern, indem wir starten, nicht mit, welches Möbelstück braucht ihr, wie muss der Raum gestaltet sein, sondern der Frage, wie wollt ihr zusammenarbeiten, und helfen euch dann Schritt für Schritt die richtigen Arbeitsmodelle für das Büro der Zukunft abzuleiten. Ihr könnt euch bei uns melden unter blackboard.com. Unser Team zum Workspace kann euch Beispiele nennen, wo wir schon ganze Büros neu gestaltet haben, mehrere Etagen Workshops dazu gemacht haben, mit der Frage, wie muss das Büro der Zukunft aussehen, wie wollen wir dort zusammenarbeiten und dann auch wirklich der Umsetzung, bevor man einfach nur einen neuen Teppich oder einen neuen Stuhl oder ein neues Sofa anschafft. Alle Infos dazu auf blackboard.com, einfach über den WhatsApp-Account schreiben, das bekommen wir im gesamten Team, oder eine E-Mail oder unten unter dem Kontaktformular ans Workspace-Team. Also, wenn ihr dran seid, euer Büro neu zu gestalten, meldet euch bei Blackboard.
Sehr cool. Bevor wir jetzt gleich einsteigen und ihr uns das Geschäftsmodell mal, die Geschäftsmodelle, die ihr habt, die Themenbereiche, die ihr habt, erklärt, vielleicht nochmal zur Einordnung, warum wir heute hier sitzen. Wir haben von vielen Hörerinnen und Hörern gehört, macht doch mal Mittelstand. Geht doch mal ein bisschen aus Hamburg, aus eurer Filterbubble raus und macht nicht nur Startups aus Berlin und Hamburg und München. Und das haben wir uns zu Herzen genommen. Und als du irgendwann dann mit der Geschichte kamst und gesagt hast, Mensch, die haben ja gerade auch ein neues Büro gebaut, die hören euren Podcast, die finden das irgendwie interessant, das Thema, die machen hier sehr viel, habe ich natürlich sofort hier geschrien. Und was ich eben jetzt, wenn ich eure beiden Geschichten zusammennehme, sehr spannend finde, wird ja viel darüber gesprochen, wir brauchen eine andere Gründermentalität, aber das Gründen, also ein Start-up zu launchen, ist eine Variante, Unternehmer zu werden. Die andere Variante ist, so wie du es gemacht hast, als mitarbeitender, junge Führungskraft, ein Unternehmen, eine Art Buyout, wie immer man das nennt, zu übernehmen. Und dann in einer weiteren Stufe jemand wie dich, der auch ein unternehmerisches Interesse hat, zu einem noch späteren Zeitpunkt in einem Buy-in oder wie immer man das nennen möchte, reinzuholen. Und das finde ich irgendwie spannend. Bei dir die BCG-Erfahrung, Großkonzernerfahrung, auch schnell wachsende Industrien, dann ganz klar dieser Nachhaltigkeitsfokus. Du hast ja schon ein paar Themen auch ausgelassen, dass du ja wirklich heute auch als Investor im Bereich Sonne, Solar unterwegs bist. Das finde ich irgendwie spannend und das ist vielleicht zur jetzt späten Einordnung, warum wir hier heute in der Nähe von Kulmbach, die nächstgrößere große Kreisstadt, sitzen. Und jetzt vielleicht versucht mal uns, ich hatte jetzt die Chance, das Unternehmen mir anzugucken, war sehr beeindruckt, aber erzählt doch mal, was macht ihr eigentlich?
Ja, man muss es gar nicht so kompliziert machen. Wir stellen Automatisierungstechnik her und das sind Schaltanlagen, elektrische Steuerungen, die steuern Schwimmbäder, Wasserwerke, Kläranlagen, Lüftungsanlagen in Gebäudetechnik. Überall steht so ein Schaltschrank. Ohne dem bewegt sich nichts. Kein Motor an der Maschine, keine Pumpe, gar nichts. Und das ist ganz simpel. Für den Hausgebrauch ist es der Energieverteiler oder Steuerungskasten, der halt einfach im Gebäude sitzt, wo die Automaten drin sind, die man ausschaltet, fertig. Und das im großen Sinne mit einer Steuerung, die eben die Maschine oder die Anlage regelt und bewegt. Und zum anderen, bei WET, erstmal war das der Part für Firma Richter und bei WET stellen wir wassertechnische Anlagen her, die sind bevorzugt im Bereich Trinkwasser, Schwimmbadwasseraufbereitung oder Industriewasser, neuerdings auch mal für die H2-Wasservoraufbereitung, um Wasserstoff herzustellen. Und das machen wir mit Membranfiltrationstechnik, die Wasser physikalisch vollständig entkeimt. Und das beide, die Symbiose und das USP des Unternehmens ist eben, dass diese beiden Dinge miteinander unter einem Dach vereint sind. Da gibt es nicht viele, die das können. Mir fällt eigentlich gar keiner ein, der so eine große Elektroabteilung hat, wenn man das Verhältnis zwischen Wassertechnik und Elektrik anschaut. Und da ist unser riesengroßer Vorteil, weil eben kein Know-how-Transfer stattfindet. Der Steuerungstechniker muss verstehen, was er tut. Wenn der Verfahrenstechniker erklärt hat, wie die Anlage läuft, dann könnte der Steuerungstechniker das für jeden Wettbewerb auch automatisieren. Und nachdem das hier seit Gründung, das ist jetzt tatsächlich in diesem Jahr 20 Jahre her, der WET nie stattfand, hat man sich diesen Status in dem Schwimmbadwassermarkt mit der Membranfiltration erarbeitet, dass wir, glaube ich, mittlerweile mit Fug und Recht behaupten können, wir sind mit der Technik im Schwimmbadwasser Marktführer.
Mhm, cool. Und Philipp, du hast damals, ich erinnere das noch, als du auch ein bisschen gezielter angefangen hast zu suchen nach Möglichkeiten, du kamst gerade aus dem Thema oder warst mittendrin in dem Thema Solar, also Nachhaltigkeit war dir wichtig. Was war das, was du hier gesehen hast? Warum bist du hier hingekommen und hast quasi nicht mal verhandelt, sondern hast gesagt, okay, machen wir, hast den Preis angenommen. Was hast du hier gesehen? Was siehst du hier?
Wir haben ein tolles Team gesehen. Wir haben vor allem Michael gesehen, der sehr genau wusste, wo er hin wollte und wo uns sag mal, gespürt haben, der sucht auch Sparringspartner, um das Ganze nach vorne und weiterzuentwickeln und ein bisschen externen, sag mal, Erfahrung und Input zu bekommen. Und ich glaube, das haben wir, auch wenn es so explizit nicht ausgesprochen wurde, aber wir haben das sehr schnell gespürt und da war einfach die Chemie zwischen uns, ich glaube, die hat vom ersten Moment an gespürt. Nicht zwischen, also vor allem zwischen Michael. Michael ist auch, glaube ich, von dem ganzen Team der most outspoken, möchte ich mal behaupten. Da widerspricht mir mit Sicherheit keiner. Aber auch die anderen, hat super Spaß gemacht. Wir haben das Team erlebt und gesagt, das passt, mit denen können wir das nach vorne entwickeln. Die wissen alle, was sie tun. Die sind tief drin in ihrem Geschäft. Absolute Fachleute. Haben wir überhaupt nicht gezögert. Und es war vor allem bei Michael auch ganz klar zu erkennen, also wir haben jetzt das bestimmte Niveau erreicht und wir sind die letzten Jahre relativ konstant mit unseren 2, 3, 4, 5% gewachsen. Aber ich zitiere Michael, glaube, da steckt deutlich mehr drin, deutlich mehr Potenzial. Das ist auch das, was Jost und Team damals auch herausgearbeitet haben. Und da hat uns das gereizt und sagt, das Team unterstützen wir. Die haben den Willen, nach vorne zu gehen. Wir steigen hier mit ein und helfen damit. Und was dann relativ schnell kam, ist unser jetzt größter Kunde im Wärmepumpenbereich, der
Da macht ihr im Prinzip genau diese Automatisierung.
Da machen wir die Schaltschränke für den und die haben von jetzt auf gleich ihre Fertigung verlagert. Mhm. Und da waren wir am Anfang doch ziemlich überfordert mit der Menge an.
Die haben es vorher selber gemacht oder
haben? Die haben es vorher selber gemacht und nicht sehr effizient, was sie für sich auch erkannt haben, gesagt, wir wollen das ändern. Das ist nicht unsere Kernkompetenz, die liegt in anderen Bereichen. Schaltschrankbau auslagern. Und dann haben wir das übernommen. Die hatten eine relativ hohe Vielfalt. Und haben das wirklich das war eigentlich geplant über eine längere Strecke, aber wie es immer so geht, plötzlich war es hier, habt das, macht mal. Und da waren wir echt am Limit. Und da hatten wir auch viel, viel Herausforderung, viel Stress mit Kunden, verständlicherweise, weil die haben bestimmte Erwartungen gehabt. Die waren wahrscheinlich überzogen dessen, wie der Übergang gelaufen ist, aber es ist halt nun mal so gelaufen. Und da war ich hier für 3, 4, 5 Monate unten, jede Woche, 3, 4 Tage und habe diese regelmäßigen Team-Treffs, Kundenseite, unser Team, haben wir einfach die ganzen nächsten Wochen die Ziele, was wir machen, was wir verbessern, sehr, sehr transparent gegenüber dem Kunden gespielt, wie wir uns in die Menge entwickeln, weil die brauchten 500 pro Woche und wir haben am Anfang gerade mal
500 Schaltschränke pro Woche
und die haben gerade mal am Anfang 200 geschafft. Ich glaube, es hat 3 Monate gedauert, dann waren wir bei 600 oder 4 und seitdem schaffen wir alles, was der Kunde von uns braucht. Das war ein großartiges Erlebnis, war ein Erfolgserlebnis als Team, was wir hier gemeinsam aufstellen können und auch die Chance, die ich da habe, zu unterstützen, einfach gar nicht, weil es vielleicht intern niemand gegeben hätte, der das kann, aber das kam halt einfach plötzlich on top zu allem anderen, was ja sonst auch noch da ist. Also ich glaube, wenn er nur das Thema gehabt hätte, hätte er das auch hingekriegt, aber er hat halt noch 1000 andere Themen und das
passt
hat
das
mir
ganz auch gut.
Spaß gemacht. Ne? Ja. Das hat gut gepasst, hat mir Spaß gemacht. Ich hatte ja, bevor ich angefangen habe hier, das war mir ganz wichtig, mal ein 3-wöchiges Praktikum gemacht hier. Da habe ich irgendwie in jeder Abteilung, habe auch mal meinen eigenen Schaltschrank montiert. Ich habe großen Respekt vor.
Wie lange hast du gebraucht dafür?
Na, ich durfte so einen ganz kleinen Mini-Wechselrichter zusammen montieren. Habe das mit einem sehr netten Kollegen gemacht, der mir geholfen hat. Meine größte Schwierigkeit war erstmal diesen Schaltplan zu lesen, weil das so klein geschrieben ist, dass da tun die Augen wieder nach. Und dann ist es, es ist nicht trivial. Du musst schon wissen, was du tust. Also ich habe großen Respekt davor, was die Leute da unten Tag ein, Tag aus machen.
Und hier kommt die Werbung. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, solltet ihr euch immer anschauen. Aber hier geht's um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat. Nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit. Also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht's um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fact, den ich sehr spannend fand. 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte. Oder 79% sind überzeugt davon, dass HR-Prozesse in ihrem Unternehmen stärker automatisiert werden können, um die Effizienz zu steigern. Ich finde es deswegen spannend, weil ich auch schon Anfang des Jahres gesagt habe, das wird das Jahr der Automatisierung und KI ist dazu wichtig. Und wenn ihr da weiter einsteigen wollt in das Thema, dann solltet ihr euch unbedingt die Studie runterladen. Das Ganze findet ihr kostenlos auf Sage, geschrieben S-A-G-E, also www.sage.de/HR, S-A-G-E geschrieben. Und was muss man noch wissen? Sage hat sich zur Aufgabe gemacht, KMUs bei der Bewältigung ihrer HR-spezifischen Herausforderungen durch innovative Softwarelösungen zu unterstützen. Das heißt, diese Lösungen helfen euch dabei, Geschäftsprozesse zu vereinfachen, zu automatisieren, was eben eine viel effizientere und effektive Personalverwaltung ermöglicht. Damit habt ihr dann mehr Zeit für die wirklich wichtigen Themen, anstatt einfach nur Prozesse zu managen. Also, schaut euch das Ganze an. Hier geht es aber erstmal um HR-Trends, die Studie auf www.sage.de/hr. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
Vielleicht, wenn ihr Lust habt, da ihr nicht börsennotiert seid, sondern im Privatbesitz, könnt ihr noch mal erzählen, was das in Größe, du hast gesagt, paar Prozent pro Jahr Wachstum, was ist seitdem passiert, seit 2019, seit ihr dazugekommen seid?
Naja, also auch sehr stark bedingt natürlich durch den einen Großkunden, aber noch ein paar andere Geschäfte. Aber wir haben uns umsatzmäßig verdoppelt. Auf der Margenseite nicht ganz so, einfach allein deswegen, weil Wachstum klar, einfach Wachstum Geld kostet. Geld, ja. Wir dann auch hier in dieses neue Bürogebäude investiert haben, komme ich gleich zu nochmal. Und personalmäßig, wir waren, glaube ich, bei 110 und sind jetzt bei 160, ne? Inklusive ja. Unserer Dependance, nee, ohne.
Da muss ich die korrigieren, wir sind jetzt 204, also, davon sind 40 Kollegen in Tschechien, ja.
Okay, ohne also 160 hier plus die 40 in Tschechien, sorry.
Die zwei Checker zusammen und die Zahlen stehen. Nein, aber das ist natürlich Wahnsinn, ne? Also in so einer Zeit, wo wir, vielleicht kommen wir gleich, bevor wir jetzt aufs Büro kommen hier, wo wir Fachkräftemangel haben, ne? Wo eine Region wie eure, die zwar wunderschön ist, aber vielleicht nicht First Choice für alle ist. Also wie seid ihr mit dem Wachstum umgegangen? Wie habt ihr die Leute hierher gekriegt?
Ja, also zum einen haben wir natürlich auch einen oder anderen Posten mit dem Headhunter besetzen lassen. Ja, das ist aber nicht so einfach. Also es gibt ja hier wirklich gute Unternehmen hier in der Region Kulmbach, ob sie Lebensmittelstandort außenrum, Bamberg, Bayreuth. Das sind da tolle Firmen überall unterwegs und wir müssen uns ja irgendwie mit diesen Global Playern und den Großen messen. Und da muss man entweder schneller, pfiffiger oder irgendwie attraktiver sein. Und am Ende ist es für uns immer wichtig, dass wir mit den Menschen da ins Gespräch kommen. Und wenn uns die kennenlernen und mal verstehen, wie die DNA hier so ist und wie von der Chefetage bis zum Abteilungsleiter, wie die Leute hier so ticken, dann haben wir schon mal mindestens 70% der Miete, um den Mitarbeiter dann für uns zu überzeugen. Das Geld ist mal das Zweite. Und ich denke, dass uns das ganz gut gelingt, weil die haben hier tolle junge Mannschaft und auch die Themen, und deswegen, wir sitzen ja jetzt nicht umsonst mit dir hier zusammen, alles, die uns bewegen Richtung New Work, wie kann man Arbeitswelten besser, attraktiver gestalten, dass das ganze Package passt und der Mensch, der da gegenüber sitzt im Bewerbungsgespräch, dass das Unternehmen auch ganzheitlich betrachtet. Und das ist, glaube ich, so das Geheimnis dazu. Und das ging dann relativ schnell. Man hat dann geht da irgendwie so die Welle los. Dann reden die da positiv drüber und sagen, Mensch, weißt du was, ich habe einen Job gewechselt. Das wäre auch was für dich. Und dann stehen hier einfach mal 5, 6 Mann auf der Matte. Und dann kriegt's eine gewisse positive Eigendynamik. Und das fand ich toll. Mittlerweile ist das Einzugsgebiet auch wesentlich größer geworden. Also das kommen Mitarbeiter aus Coburg, aus Burg-Ebrach bei Bamberg. Das ist schon eine Ecke. Die fahren dann schon 70 Kilometer einfache Strecke, die teilweise in der Produktion sind. Natürlich kann man dem entgegenwirken mit Konzepten wie Homeoffice und Co. Aber auch in die nördliche Region rauf, also so 70, 80 Kilometer sind durchaus drin mittlerweile. Und das war, ich sage mal, vor 6, 7 Jahren anders. Da war alles aus dem näheren Umgebungsbereich mehr so 20 Kilometer weiter sind die Leute da nicht gefahren. Mhm. Und jetzt wird man eben auch medial besser wahrgenommen. Natürlich haben wir unsere Hausaufgaben gemacht, die Social Media, Webseiten, weil was halt auch dazu gehört, wie man hier in Oberfranken auch so schön sagt, Klappern gehört zum Handwerk. Und das haben wir gemacht und ja, im Moment schaut es ganz gut aus.
Mhm. Ja, und als wir dann die Notwendigkeit hatten, wir haben ja so ein kleines Nebenbüro gehabt, da haben wir dir ja gerade gezeigt, dass es aus allen Nähten geplatzt ist. Ich sagte, wir müssen ein neues Bürogebäude machen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nutzen wir die Chance und machen da modernes Bürogebäude aus. Also ein schönes, gute Atmosphäre, modern im Sinne von das New Work-Thema. Ich glaube, als wir in der Planung waren, Michael, du weißt, ich war morgens joggen und habe dann ein paar von deinen Podcasts gehört und immer wenn einer dabei war, der Richtung Office-Gestaltung ging, so Michael, hör dir den mal an, also anderer Michael, Michael Orte. Und du hast es ja sehr, sehr dankbar aufgenommen und kannst ja gleich nochmal erzählen, wie das Office hier gestaltet wurde in Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern. Wir haben sie so einbezogen, so weit wir nur konnten, damit wir hier was zusammenbauen und hinkriegen, was auch dem entspricht, was erwartet wird. Ne? Und das ist das, was ich, also man macht es nicht einfach nur so, aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, dass wir wachsen müssen, erweitern müssen, dass immer das Thema Mitarbeiter im Fokus sein muss, weil wir können, wir sind ein kleiner Mittelständler. Wir können nicht 10% mehr zahlen als andere oder sowas. Wir müssen da mitschwimmen. Wir können nur versuchen, über solche Möglichkeiten eine Atmosphäre zu schaffen, die einfach Spaß macht, dass man herkommt, dass man hier gerne arbeitet. Und wir können auch andere Kleinigkeiten anbieten, Flexibilität anbieten, die ein Großkonzern nicht anbieten kann. Das machen wir auch. Ne? Das sagt, ihr könnt früh anfangen, dafür könnt ihr Freitagmittag nach Hause, dass er so ein längeres zweieinhalb Tage Wochenende hat. Solche Sachen, das ist alles möglich. Und da versuchen wir zu kompensieren, dass wir sagen, wir haben jetzt nicht die dicken Taschen und legen nochmal 10% oben drauf.
Vielleicht, bevor wir jetzt aufs Büro kommen, was mich sehr, sehr beeindruckt hat und noch beeindruckt. Ich habe heute hier schon ein paar Stunden arbeiten dürfen in diesem echt schönen Raum mit Blick in den Wald. Mich hat auch beeindruckt das erste Gebäude, weil das ja auch noch weiterhin im Einsatz ist. Habt ihr mir so im Nebensatz erzählt, naja, das haben wir vor wie vielen Jahren, sag nochmal, wie viele Jahren habt ihr das gebaut?
Es ist entstanden, ist es 2000,
ja? Ja, 2000, vor 20 Jahren, ein Bürogebäude, wo, was weiß ich, zu Hochzeiten, wie viele Leute gesessen haben?
Zu viele.
Sag mal.
Ja, 20.
Ja, aber das hat irgendwie 200.000 Mark gekostet. Und ihr habt das quasi ein Fertighaus aus was? Aus
Finnland? Ja, oder wo das kam her? Aus Finnland. Also der Architekt, der mein Haus geplant hat, der hatte dann Kontakt und hat mir den gebracht. Und es musste damals schnell gehen, weil wir mussten die bestehenden Werkstätten vergrößern. Mhm. Da war nichts da außer der grünen Wiese und Geld war auch nicht so viel. Und dann mussten wir uns das auch nur von der Bank leihen. Und ich war so bei der Sparkasse in Kulmbach bei dem Herrn Rosa da auf der Matte stand und sagte, ich bräuchte 200.000 Mark, wir wollen ein Bürogebäude bauen. Sagt der zu mir, was willst du denn da kaufen, Bürocontainer oder was?
Ja, aber das ist genau das, ne, was, wenn du das hörst, genau. Aber das Tolle ist, ihr nutzt es weiter, ihr entwickelt diesen ganzen Standort interessant weiter und habt dann aber hier ein Ding hingebaut, was teurer war, aber jetzt auch nicht so teuer, wie ich gedacht habe, also weil es wirkt wirklich so, wie du sagst, wie so ein UFO, was zwar hier hinpasst, aber was schon irgendwie gelandet ist. Du hast mir vorhin, Michael, ein bisschen die Philosophie erklärt, dass es inspiriert von der Lagerhalle ist, auch die ganze Optik. Ihr habt hier sehr geschickt mit Materialmix agiert, Teppich, Holz, damit akustisch das hier sehr gut ist. Wir klappern hier manchmal gegen den Tisch, der ist sehr empfindlich, aber das ist eine andere Geschichte. Ansonsten ist hier unfassbar tolle Atmosphäre, gute Luft, es ist leise. Erzähl mal ein bisschen die Philosophie des Hauses. Was hat dich inspiriert und wie habt ihr es gemacht?
Also inspiriert hat mich grundsätzlich schon mal Natur und Holz. Ich selbst wohne im Fachwerkhaus und wir sind hier mitten im Wald und entsprechend, das andere war auch Holz. Also man kann ja nicht einfach die komplette Historie über Bord schmeißen und unser Wohnzimmer da drüben, das finnische Holzhaus, ist von einem Kollegen noch geliebt. Die wollten da gar nicht rüber. Ja, der sagt, ich bleib da in meinem Wohnzimmer, fühle mich da wohl, da will ich weiter.
Das Wohnzimmer ist das finnische
Fertighaus. Ja, das bedeutet genau das. Und jetzt ging es ja darum, wie gestalten wir hier? Und bevor man das wieder von oben nach unten macht und ich denke mir was aus, was völlig am Ziel vorbeigeht, war die Idee, wir sprechen einfach mal mit den Mitarbeitern und haben dann mit allen Mitarbeitern, mit jedem Mitarbeiter, mit jedem Mitarbeitern ein Gespräch geführt, immer so in Zweiergruppen. Und ich hatte da einige Bilder ausgewählt, so Beispielsbilder, das war eine grobe Richtung, da waren auch aus meiner Sicht gezielt Nieten dabei, wie man so schön sagt. Ja. Das schaut unmöglich aus, aber man muss ja irgendwie eine Auswahl bringen. Das waren so 26 Bilder, glaube ich, waren es. Und wir haben den Mitarbeitern dann die Chance gegeben, sag mal, was spricht dich da am meisten an? Was willst du denn so haben? Und was ist dein Anspruch an Ausstattung, an Räumlichkeiten, Großraum, Rückzugsbüro, Besprechungsräume, hohe Decken, keine Ahnung, alles was dazugehört, Pflanzen, rauf, runter, was fällt dir so ein? Und da haben wir mit jedem, immer so im Zweierteam, mindestens eine Dreiviertelstunde gesprochen, haben notiert, unsere Personalchefin hat das alles notiert und Protokoll geführt und ausgewertet. Und am Ende kam ein Mix raus, der da, um es mal auf den Punkt zu bringen, Industriestyle, Loftcharakter, aber gemütlich. Mhm. Es ist jetzt ein bisschen So ist es jetzt, aber ist jetzt nicht unbedingt, was für jeden gleich greifbar ist, wenn man es nicht sieht, ja. Aber am Ende wurde es so gemacht und da hat mich meine Frau wirklich toll unterstützt. Wir haben das ohne Innenarchitekt gemacht. Mhm. Die ganze Materialbemusterung, Auswahl, Farbauswahl, die komplette Möblierung, also, und da waren alle d'accord und auch den Baum da, diese Ideen, der da mitten im Büro steht, diese Ahornbaum, also das sind alles so Ideen, die dann auf dem Weg noch entstanden sind. Oder die Räumlichkeiten, die wir jetzt hier haben, in dem wir jetzt gerade sitzen, ist nicht in der Planung gewesen. Das ist erst während der Planungsphase nochmal in der Besprechung mit den Mitarbeitern angepasst worden. Mhm, und daraus auch diese offenen Glasflächen, dass man eigentlich, egal an welchem Punkt man im Gebäude steht, immer in die Natur rausgucken kann. Und ja, das ist das Ergebnis und der Erfolg der Mitarbeiter, der Umsetzung deren Ideen und bisher hat sich noch keiner beschwert.
Jetzt haben wir ja alle, also das Büro ist, würde ich mal sagen, ja, so wie man heute wirklich klug Büros baut. Die sehen ja nicht alle gleich aus, das wäre ja auch falsch, weil jede Firma hat andere Anforderungen. Aber es ist irgendwie eine gute Mischung aus, wie ich finde, sehr gut ausgestatteten Arbeitsplätzen, Räumen zum Zurückziehen, um Meetings zu machen, um zu telefonieren. So eine Art Townhall-Raum, wo man wirklich, glaube ich, fast die ganze Truppe reinkriegen kann. Fast, sagen wir mal, die, ne? Aber ja, zumindest so größere Versammlungen machen kann. Nun haben wir alle vor 3 Jahren dann auf einmal nicht mehr in unsere Büros gedurft, weil es auf einmal einen Lockdown gab. Mhm. Wie ist das bei euch? Was hat das mit euch gemacht? Und wie kommen die Leute jetzt, nachdem die Corona-Krise nun langsam nicht mehr die Krise ist, wieder zurück? Kommen die freiwillig? Müsst ihr die bitten? Was habt ihr für Regeln?
Also wir haben natürlich den grundsätzlichen Vorteil gehabt, dass Corona noch vor der Bauphase war, bevor wir hier angefangen haben. Da war natürlich auch sehr viel Homeoffice. Wir waren auf relativ engen Raum gesessen und da musste man natürlich gucken, dass man nicht die ganze Truppe kontaminiert, wie man und entsprechend nach Hause schicken muss. Das hat uns schon mitgenommen. Da waren einige Ausfälle dabei, aber wir haben relativ schnell Homeoffice realisiert. Das hat gut geklappt und wir sind dann so betrachtet auch wirklich gut durch die Krise gekommen. Auch in der Werkstatt muss man dazu sagen. Natürlich gab es die ein oder anderen Einschläge, aber auch das komplette Corona-Zeit ohne Kurzarbeit. Das war sehr anstrengend, weil die Mitarbeiter in der Werkstatt können nicht Homeoffice machen, geht nicht. Und ich habe dann den Glücksfall, das Bürogebäude wurde gebaut. Die hatten die Homeoffice-Erfahrung und die konnten dann entscheiden, wie weit ist der Anteil Homeoffice, möchte ich das noch oder kehre ich ins Büro zurück? Und da war eigentlich, ich sag mal, wir sind da eine Quote von 95%, sagen, ich arbeite lieber mit den Kollegen hier zusammen vor Ort, geht für mich schneller, hab's nicht so weit und ich hab da mal einen Tapetenwechsel tagsüber und das andere, was mich zu Hause stört, oder auch der Arbeitsplatz, der ja nicht so per se so eingerichtet ist, dass er ergonomisch passt, dass er von der Ausstattung passt, wie es ein Schreibtisch hier ist, den sie sich ja aussuchen konnten. Also war dann schnell vorbei und es sind alle gern wieder hier und ja, das freut uns natürlich sehr. Aber letztendlich haben die natürlich die Möglichkeit und das wird ja immer wieder mal genutzt, wenn es gerade persönlich eben passt, dass da sagt, du, ich würde mal gern 2 Tage Homeoffice machen, steht da nichts im Wege und ich glaube, das gehört auch zur modernen Arbeitswelt dazu, völlig klar.
Habt ihr es geregelt irgendwo aufgeschrieben oder ist das
Vertrauensarbeitszeit? Das geht relativ gut auf Zuruf. Da gibt es wenig Bestrebungen, dass er sagt, ich bleibe jetzt nur noch zu Hause, arbeite von zu Hause. Mhm. Insofern sind die Dinge und die Wünsche, wenn er sagt, ich würde gern mal die 2 Tage, weil, was ich muss auf den Hund aufpassen, den haben sie gerade operiert und der hat keinen, das möchte ich, und dann sagt er, logisch. Ne? Und das sind so die Dinge, die relativ unbürokratisch schnell gehen auf Zuruf und ja, das klappt.
Aber wir sind sehr, sehr gut durch die Corona-Krise gekommen. Ich glaube, das habt ihr auch sehr, sehr gut gemanagt. Hab das schon total vergessen. Was ich so in Erinnerung habe, ist eigentlich, dass ich auf deinem knallharten Gästebett schlafen musste, weil die Hotels alle zu hatten, wenn ich hier war. Aber ansonsten, wir haben durchgearbeitet. Ich glaube, wir haben ganz selten Ausfälle gehabt. Also hier und da schon mal für eine Woche oder so, aber eigentlich war das fantastisch, wie wir da durchgekommen sind. Wirklich.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Also das spricht sehr natürlich auch für eure Kultur, dass die Menschen gerne wieder zurückkommen ins Büro. Das Büro ist fantastisch, aber es gibt Gegenbeispiele. Es gibt Unternehmen, die haben während Corona fantastische Büros gebaut und trotzdem haben die große Probleme, ihre Mitarbeitenden wieder zurück ins Büro zu bekommen. Ich bin immer ja so ein bisschen vorsichtig mit dem Thema Generationen miteinander zu vergleichen, weil ich jetzt mehrfach gelernt habe, dass die Unterschiede innerhalb der Generationen größer sind als die Unterschiede zwischen den Generationen. Aber wir kommen wohl nicht umhin, dass immer mehr Menschen auch der jüngeren Generation sich sehr, sehr viel Flexibilität wünschen. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, Programmiererin, ja, ich habe gehört, ihr seid auch im Thema Software jetzt tätig, die ihr unbedingt haben wollt, kommt und sagt, pass auf, ja, ich finde das hier schön bei euch, aber ich will eigentlich 80% von zu Hause aus arbeiten, würdet ihr machen?
Ja, das ist im Moment bei unserem ERP-Entwickler tatsächlich der Fall. Mhm. Aber ich glaube auch, dass es dann genau, du sprichst es gerade richtig an, der Programmierer, der sitzt halt da und braucht eigentlich einen abgeschlossenen Raum, der braucht Ruhe und der kann jetzt nicht ständig Bewegung von Kollegen im Großraum brauchen. Und zum anderen haben die ja unmögliche Arbeitszeiten. Also unser Heiko ist jetzt nicht so der Nerd, der dann erst um 11 mittags aufsteht und dann bis nachts um 2 mit der Zigarette und der Flasche Whisky dann programmiert oder irgend sowas. So ist er nicht drauf. Mhm. Aber am Ende ist es jetzt gerade so, dass unser ERP-Entwickler eben zu Hause sitzt, 90% von zu Hause arbeitet. Und dann aber immer wieder hier ist und nachnivelliert, weil er die Praxis dazu braucht. Der braucht natürlich auch den sozialen Kontakt, weil in Corona-Zeiten sagte er zu mir, ich glaube, ich werde Zeit, dass ich zurückkehre ins Büro. Ich spreche schon mit meinem toten Schäferhund.
Oh wow. aber genau, das ist ja das ist ja ein sehr gutes Beispiel, weil der arbeitet zu Hause, wenn er weiß, ich habe das Konzept, ich programmiere es runter, ich muss konzentriert im Raum sitzen. Das könnte er hier machen in seinem Raum, aber er macht es halt zu Hause. Er holt sich ja die Inhalte von hier ab. Der muss mit den, der spricht mit jetzt hier gerade mit Philipp unten in der Werkstatt, der ihm sagt, hör zu, so und so möchte ich meinen Job organisieren, meine Arbeit, und dann kriegt er das mit, das wird reflektiert, macht sich seine Notizen und dann setzt sich hin und programmiert. Boah, das macht es total egal. Insofern, wichtig, glaube ich, ist mit Homeoffice und nicht Homeoffice, und ich glaube, das gilt ja nicht nur bei uns, das gilt grundsätzlich, du musst immer in der Lage sein, deine Arbeit zu erledigen, und dafür brauchst du auch einen gewissen Input von Kollegen und am Arbeitsplatz. Und da, klar, den kann man sich auch per Zoom oder Teams holen. Ich glaube, viele, und besser ist es, du sitzt den Leuten live gegenüber, weil dann hast du ein bisschen mehr Herzblut drin und Emotionen drin, und das bringst du dann wahrscheinlich auch zu Hause in deinem Homeoffice auf den Schreibtisch oder den Computer.
Ja. New Work heißt ja auch New Leadership, und wir hatten neulich schon mal jemanden zu Gast, der auch durch die Bundeswehr sozialisiert worden ist, aber dort immer noch ist, nämlich als Leiter Ausbildung in der Führungsakademie, den Flottillenadmiral Christian Bock, der mich, ich war bei der Folge nicht dabei, aber sehr beeindruckt hat über sein Führungsverständnis. Michael, wie hat sich deine Art zu führen geändert, seit du, also du bist ja noch zu einer Zeit beim Militär gewesen, ähnliche Zeit, zu der ich auch dort war, wo es vielleicht noch anders war, aber vielleicht war es auch gar nicht anders. Erzähl mal, wie sich dein Führungsbild in den Jahren da weiterentwickelt hat.
Ja, zum einen glaube ich, ist es oftmals so, dass man oder der eine oder andere völlig falsches Bild vom Militär hat, wiedergeführt wird. So die 360-Grad-Reflexion, wie ist dein Führungsstil, was kann man besser machen, was ist da falsch? Das gab es damals schon, das gab es schon zu Zeiten des Kalten Kriegs, in der bevor die Grenze gefallen ist, oder die Mauer gefallen ist. Und natürlich gibt es eine Weiterentwicklung. Ich kam hier irgendwann mal an, das muss ich noch hinzufügen, das habe ich vorhin im eingangs vergessen, in der Berufsförderung nach der Bundeswehrzeit durfte ich ja Weiterbildung in Richtung Qualitätsmanagement etc. machen und dann war irgendwann mal noch Geld über und ich wollte dann nochmal eine kaufmännische Ausbildung oder noch eine Weiterbildung und dann hat der Berufsförderungsdienst gesagt, nee, jetzt was ganz anderes oder es gibt kein Geld mehr und bin ja damals dann noch mit Elektronikern für Betriebstechnik in die Schule. Und zu der Zeit, da war der Holger noch Werkstattleiter und ich war dann mehr oder weniger der Auszubildende, weil ich ja da nochmal Schaltschränke mitgeschraubt habe. Ich wollte ja wissen, wie es geht und das war wichtig. Das hat mich der Manfred Richter, der Firmengründer, der hat mich da reingesteckt und das hat mir richtig gut getan, weil jetzt weiß ich, von was ich spreche, auch wenn ich es nicht mehr kann oder nicht mehr richtig. Aber da war dann die landläufige Meinung, jetzt kommt da einer von der Bundeswehr und der schreit da bloß rum und der kann ja nur Kommandos geben. Und der ist ja überhaupt, also da bin ich mal gespannt, ob der da was kann. Und das war damals nicht mein Job. Ich war mehr oder weniger bei der bewaffneten Spedition, das ist immer so mein Begriff dafür, im Nachschublogistik. Das hat mir dann schon eher was gebracht, weil das strukturierte Denken, immer wieder neue Aufgaben, sich selbst zu organisieren, das war dort das Thema. Und immer Teambuilding. Und Teambuilding heißt ja, ich muss den Mitarbeiter von dem Sinn, wenn wir dann jetzt Richtung Purpose dann mal unterwegs sind, überzeugen. Nur da gab es den Spruch, der Soldat, der durch Überzeugung handelt, ist erfolgreich. Und Überzeugungstäter, das heißt, der hat einen Auftrag, den führt er aus und der ist nicht nur Befehlsempfänger. Und das ist irgendwie, glaube ich, in dem Kontext immer so ein bisschen die falsche Meinung, weil dann denken die halt, da wird Räuber und Gendarm gespielt und es ist Befehl und Gehorsam, genauso wie andere, die noch nie was über New Work gehört haben, denken, das ist jetzt irgendwie Yogakurs, Bio, Obst und Kicker im Büro. Also da, wenn wir es, um es mal platt zu sprechen. Ja.
Okay. Philipp, wie hat sich dein du warst, glaube ich, nicht so lange bei der Bundeswehr?
Boah, 15 Monate.
15 Monate, genauso ja, wie das früher üblich war. Wie hat sich dein Führungsbild verändert? Also sagen wir mal, erste Führungsverantwortung, wahrscheinlich Projektleiter bei Boston Consulting Group. Was hast du über Führung dazugelernt? Wie siehst du Führung heute?
Ja, aus der Bundeswehr habe ich nicht so wahnsinnig viel dazugelernt in den 15 Monaten. Also da hat man sich, da gehört es zum guten Stil, sich über seinen Hauptmann oder Oberleutnant aufzuregen. Aber naja, also ich glaube, Führungsstil, du schaust es dir halt ab bei Vorgesetzten oder Kollegen, mit denen du Projektleiter, Manager und Partner, mit denen du zusammenarbeitest. Und mein Verständnis hat sich sehr stark davon geprägt, einfach zuhören, verstehen, verschiedene Meinungen aufnehmen, verschiedene differenzierte Gedanken zu Themen, bevor man informierte Entscheidungen trifft, aber dann zu der Entscheidung auch stehen und die Verantwortung zu übernehmen, weil irgendeiner muss ja die Entscheidung treffen und als Führungsperson bist du derjenige, der dann irgendwann die Entscheidung trifft und dann auch nicht Ausreden suchen, sondern wenn es mal schief geht, weil das kann immer mal schief gehen, dann auch wieder konstruktiv, wieder mit seinem Team die Lösung finden, um das Problem, was da gegebenenfalls entstanden ist, zu lösen.
Philipp hat gerade eine Definition von Leadership uns gegeben, die glaube ich, Adaptive Leadership genannt wird und die Barack Obama populär gemacht hat. Also okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte von dir noch ein bisschen was Konservatives erwartet. Aber nee, cool, fand ich richtig gut. Lass uns nochmal jetzt, wir sind jetzt hier im Office, wir haben über Führung gesprochen, lass uns nochmal über Zusammenarbeit, über Prozesse hier reden, wie ihr eigentlich zusammenarbeitet, was ihr für Meetingstrukturen habt. Ich habe gerade vorhin am Bildschirm gesehen, ihr habt Asana eingeführt, arbeitet gerne damit. Du hast gestern beim Abendessen, als wir uns kennengelernt haben, erzählt, dass du auch viel ausprobierst, auch mal in ein Meeting reinkommst und Fragen stellst, wo alle dich erstmal angucken, was hat der jetzt gerade geraucht.
Ja, ja.
Vielleicht erzählst du das Beispiel nochmal. Erzähl mal ein bisschen, wie arbeitet ihr zusammen und was macht es aus, hier zu arbeiten?
Ja, also grundsätzlich gibt es halt Teams-Meeting, also ich präsent Teams-Meeting, weil Wort benutzt, dann denkt ja gleich jeder an Microsoft. Also in Präsenz trifft sich Montag die Führungstruppe für ein kurzes Briefing, was stand an, welche komischen Veränderungen haben sich blöderweise übers Wochenende ergeben. Und entsprechend, da wird dann nochmal nachnivelliert, ist ein Krankheitsfall da, müssen wir irgendwo ausweichen. So. Das sind in beiden Firmen wird das gemacht. Und dann gibt es halt unterschiedliche Gruppen zum Technikentwicklung. Wir sind gerade dabei, eine Software zu entwickeln, die Schwimmbäder komplett überwacht, wo der Kollege Michael Bagels dann den Lead hat für das Thema. Und auch die ITler und die Programmierer da heftig mitarbeiten. Das sind halt Details drin. In diesen Besprechungen geplant und organisiert wird es jetzt, werden solche Entwicklungsprojekte über Asana, also nicht das operative tägliche Geschäft, sondern die Entwicklungsprojekte, und ist ein smartes Tool, damit kann man ganz gut umgehen und kann das Ding sauber verfolgen. Also so sind die Themen. Und was du gerade ansprachst, da kam ich halt, ich habe mich inspirieren lassen von dem Marquardt, dem Fokus-Gründer, den hatte ich da persönlich kennenlernen dürfen auf dem Neujahrsempfang von der Bayerischen Wirtschaft hier in Thunau. Wirklich coole Type, der Mann, und ich fand den damals schon immer toll und habe mir den Stammtisch im Bayerischen Rundfunk angeguckt, wo die immer fragen, erzähl mir doch mal, was war die Freude und was war der Ärger der letzten Woche, und das habe ich mir so Sonntag früh angeguckt, und dann kam eben so die Idee, Mensch, das fragst du jetzt mal in der Besprechung früh. Das ist toll, weil dann reflektieren die, wie ist denn die letzte Woche gelaufen, und das ist dann völlig unvorbereitet, habe ich gemacht, und dann war ein tolles Feedback. Der Bruder ist genervt und ärgert sich über die Mieterhöhung in Tschechien und bedankt sich in der Besprechung beim Kollegen Margot Meisel und sagt, toll, dass du mir die Arbeit abgenommen hast. Du hast mich gefragt, kann ich dich da unterstützen? Ich sehe gerade im System, du hast zu viel Angebote auf der Liste. Ich nehme dir gern was weg, um dich da zu unterstützen. Und darüber habe ich mich gefreut. Und dann erwidert der Kollege, sagt, das habe ich doch gern gemacht. Und dann geht dieses Ping-Pong-Spiel weiter. Und dann merkt man, okay, die Truppe motiviert sich aus sich selbst raus. Die bedanken sich, sie unterstützen sich. Und genauso ist ja Teambuilding, wie man das gerne hat. Dieses gegenseitige Support. Und dann macht es richtig Spaß. Und so sehe ich eigentlich meine Rolle als Trainer, der dann halt mal vielleicht den einen oder anderen an eine andere Position stellt, wenn er sagt, du bist vielleicht als linker Verteidiger nicht so gut, ich stelle dich mal ins Mittelfeld und den Stürmer besser nicht ins Tor oder so, aber so ist meine Rolle.
Ich fand das ein wunderschönes Beispiel, weil es wirklich, glaube ich, ein Weg ist, in einem Team so etwas wie psychologische Sicherheit zu auch erzielen, dass Leute sich öffnen und auch irgendwie private Dinge berichten. Gleichzeitig sowas wie Appreciation, dass man sich gegenseitig bedankt, sich gegenseitig lobt, auch fördert. Ne? Wenn du darüber sprichst, was war gut, dann ist es eben häufig Sachen, wo jemand was gut gemacht hat und du sagst, Mensch, das hat er sowieso für mich gemacht. Also finde ich eine ganz, auch wenn ich nicht so ein Marquardt-Fan bin, ich habe ihn auch mal kennengelernt, finde ihn auch interessant, aber es ist ja ganz egal. Also man kann sich überall was abgucken. Ja. Wir haben uns früher immer, als wir unsere erste Firma, also meine Agentur gegründet haben, mein Gründungspartner André Kemper hat sich was bei Ronald Reagan abgeguckt. Fand ich auch, ist jetzt nicht für mich die beste Referenz gewesen, aber der hat jede seiner Reden an die Nation beendet mit dem Satz, Friends, the best is yet to come, übersetzt, ne? Freunde, wir haben die beste Zeit noch vor uns. Und das hat André immer auf jede Präsentation auf den Titel geschrieben, als wir am Anfang uns vorgestellt haben. Ich fand das total geil, weil, also, den Satz, Freunde, wir haben die beste Zeit noch vor uns. Und so sind, manchmal kann man sich so Sachen abgucken, und das ist so etwas, was ich so generell jetzt aus den Gesprächen mit euch mitnehme, dass ihr total offen seid, interessiert seid, euch Sachen abguckt, ausprobiert. Ich würde gerne mal so ein bisschen auch, wie du mit oder ihr hier als Führungsteam auch mit Menschen umgeht. Also du hast mir berichtet, dass ihr hier Syrer integriert haben, die ihre Ausbildung geschafft haben, dass ihr Leute, die ins Studium geht, weiter begleitet. Also das macht ihr sicherlich nicht nur, weil ihr gute Menschen seid. Ihr macht es aber auch, weil ihr gute Menschen seid. Aber erzähl mal ein bisschen, was ihr so macht, um euch hier so auch als Unternehmen am Standort so nett beteiligt. Ich fand das gute Beispiele.
Ja, also die beiden Kollegen oder Mitarbeiter aus Syrien, die haben jetzt ihre Prüfung überstanden. Mein Onkel, der war ist im Sozialen da unterwegs gewesen, der kam dann mal mit dem jungen Mann daher und hat gesagt, schau mal, der bräuchte den Job, ich finde den pfiffig, ich glaube, der hat Potenzial, habt ihr nicht eine Chance, machen wir ein Praktikum, vielleicht kann er Ausbildung machen, schauen wir mal. Das haben wir gemacht. ist die Einschätzung vom Onkel hat sich bestätigt und die beiden haben eine Chance bekommen, dann die Ausbildung zu machen, haben sie im ersten Rutsch bestanden.
Die konnten noch kein Deutsch,
also ja, kann, ne? Der wurde mit bisschen, her, ne? Die hatten einen ersten Grundkurs, klar, der eine war Minderjähriger, also ohne unbegleiteter Flüchtling sozusagen. Und der andere auch ohne Pass und Riesentheater mit den ganzen Papieren und so weiter, aber am Ende hat es geklappt und unter anderem ist unser IT-Chef auch syrischer Abstammung, hat mittlerweile einen deutschen Pass, eher hochbegabter, da war auch ziemlich Zirkus dahinter. Also ich habe damals gesagt, wenn wir so mit dem Thema umgehen, werden wir die Zuwanderung von Hochbegabten und Fachkräften nie hinbekommen, weil die Bürokratie einfach da hinten und vorne im Weg steht. Aber das war für uns keine Hürde, aber nur mal dieses Beispiel. Wir haben mittlerweile 11 Nationen hier beschäftigt. Die funktionieren alle hervorragend miteinander, sprechen alle Deutsch. Und da hat jeder eine andere Mentalität, ja, aber um Gottes Willen, das ist egal. Der Norddeutsche unterscheidet sich wahrscheinlich auch vom Oberbayern irgendwie, ja, in der Mentalität. Und insofern ist das für uns nie ein Thema gewesen. Also dieses Thema Multikulti oder so, ohne den ging's gar nicht. Wir könnten hier den Laden zusperren, ohne die Leute mit Migrationshintergrund. Und die Motivation, dass man dann in der Region irgendwie was dafür tun muss und halt mit dem Material an Personal arbeitet, was da im Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Wie auch der Adenauer gesagt hat, ich habe nur die Regierung und die Bank, ich muss mit den Leuten arbeiten, die ich hier habe. Und da versuchen wir das Beste draus zu machen. Entsprechend Positionen.
Wir haben aber auch gute Leute.
Ja, natürlich, wir haben nur gute Leute. Ich erinnere dich, wir hatten ein Gespräch. Das
kann auch falsch rüberkommen, genau.
Dann war mir das jetzt gar nicht so
gemeint.
Nee. Wir hatten ein Gespräch mit einem Unternehmer, so einem Altgedienten hier in der Region, da war der Philipp auch dabei. Ich habe dem dann gesagt, also haben Sie auch so Probleme mit Personal? Sag ich, nee, wir haben nur gute Leute. Wir haben tatsächlich nur gute Leute, das war die Antwort drauf. Und letztendlich sind wir so ganz zufrieden, dass uns immer noch gelingt, auch in der Fachkräftekrise genügend Leute zu motivieren, bei uns hier einen Job anzutreten.
Lass mich mal ergänzen nochmal. Ja. Also wegen Zusammenarbeit und Führungsstil. Ich meine, du hast vorhin das Thema Asana erwähnt. Das kam ja auf, als wir als angefangen haben wir unsere kleine Truppe, jetzt ob 100 oder 105, du weißt es sicher besser, aber da war letztendlich sehr viel Arbeit gesteuert von den Führungskräften, sprich von Michael und Team, und wir hatten auch keine richtige Projektstruktur, und nachdem wir gewachsen sind, neue Themen angegangen sind, uns erweitert haben, war irgendwo klar, okay, wir müssen hier eine zweite Führungsebene empowern und mehr in die Verantwortung bringen. Und ich sage, wie machen wir das? Welches Führungstool haben wir? Welches Projekttool nehmen wir? Und dann bin ich halt immer ein Freund von mir, Ex-BCG-Zeit, der schwärmte von Asana. Ich sage, Michael, probier mal Asana aus. Dann hat Michael Asana angeguckt. Ja, das hat man schon mal angeguckt, aber wenn der so schwärmt, sagt du, machen wir mal ein Telefoninterview mit dem. Dann haben wir mit Heino gesprochen über einmal. Der hat wieder geschwärmt und wie gesagt, wie er es nutzt und sagt, okay, das machen wir. Und dann war ganz klar, wir benutzen Asana. Da hat der ein oder andere fand es ein bisschen blöd. Aber mittlerweile ist es, was heißt blöd, es war halt ungewohnt, man muss es sich erstmal lernen. Mittlerweile ist es das etablierte Tool, da wurde auch nicht mehr einmal mehr gewackelt, das wurde durchgezogen. Und das fand ich, und so macht es halt Spaß, weil das ist so, Michael ist wahnsinnig offen für Input von außen, sagt, wenn ich selber nicht besser weiß, dann höre ich mir gerne an, was andere sagen und nehme das dankbar auf, wenn vieles dafür spricht. Und
das, also das ist so, das ist so ein Thema, ich glaube, das ist schon unsere Stärke, dass wir, wenn wir ein Problem erkennen, und wir sind da relativ schonungslos, mein Kollegen, der Josef Wagner, Roland Balzer, der erkennt ein Problem und er sagt, wir müssen das ändern. Dann gibt es ein Kurzmeeting und dann sind wir in der Umsetzung. Da wird nicht ewig Wochen drüber diskutiert, wie wir das jetzt machen, sondern da wird militärisch heißt dann Lage, Auftrag, Durchführung, Kontrolle. Mhm. So geht es dann ab und es geht sehr schnell. Mhm. Also wir sind, was das anbelangt, sehr umsetzungsstark und ich glaube, das macht uns auch flexibel und bringt uns die entsprechende Geschwindigkeit, die wir auch brauchen, um mit Global Playern wie Siemens oder Voith oder in den ganz Großen dazu bestehen.
Mhm. Wenn ihr euch jetzt mal die nähere Zukunft anguckt, wir befinden uns gerade in einer schwierigen weltpolitischen Lage. Wir haben große Themen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Wir haben viele, viele Herausforderungen. Wo sind für euch als Unternehmen die größten Herausforderungen für die nächsten Jahre? Was sind so die Dinge, die ihr lösen müsst, um weiter so erfolgreich zu sein?
Also um weiter erfolgreich zu sein, ganz vorne dran, also drei Themen ganz klar: Energiekrise, Fachkräftemangel und Lieferkette. Das sind die drei Dinge, die ich jetzt einfach mal so auf dem Schirm habe. Fachkräftemangel, gibt zwei Themen: junge Leute qualifizieren, weiter als attraktiver Arbeitgeber mit allen Dingen, was New Work hergibt, auf dem Level bleiben oder noch besser werden. Und natürlich das auch mit Investitionen in IT und Technik unterstützend kompensieren. Beim Energiethema sind wir Gott sei Dank nicht so abhängig. Wir haben auf dem Gebäude, das konntest du jetzt nicht sehen, aber da ist überall PV-Anlage drauf. Das Gebäude wird mit der Wärmepumpe geheizt, im Sommer glücklicherweise dann auch gekühlt. Da haben wir weniger das Thema.
Also eigener Energieverbrauch.
Eigener Energieverbrauch ist groß, der 100% Verbrauch im Prinzip, haben die eine Batterieanlage
da. Das heißt, ihr deckt euren eigenen über Jahres
ja, also ungefähr den Bedarf. Kann selber. Ich da leider erst sagen, wenn der März mal vorbei ist, aber das schaut ganz gut aus. Wir haben eher einen Überschuss. Und da wird halt auch mit Batteriespeicher und zukünftig mit der Elektromobilität gearbeitet. Das ist ganz klar. Hier im Umkreis reicht uns das völlig aus. Das ist auch der Beitrag, den wir sicher leisten müssen. CO2-Reduktion. Und am Ende Lieferketten, das ist ein Thema, da haben wir nur bedingt Einfluss. Was wir gemacht haben, viel Geld in die Hand genommen, um die Lagerbestände aufzubauen und leider lieferfähig zu bleiben. Das wird sich hoffentlich irgendwann mal ändern. Aber dann, und jetzt kommt natürlich ganz dieses Nachhaltigkeitsthema, CO2-Reduktion, entsprechend Klimawandel, das sind die Themen, die treiben alle um. Da muss sich jeder daran ausrichten. Und ich glaube, dass wir zumindest auf unserem Produktportfolio, in den Themen, wo wir unterwegs sind, recht gut aufgestellt sind. Ressource Wasser sparen, Wasser recyceln, Energiekosten nach unten, indem wir Energiekostenmanagement betreiben, Anlagen energetisch optimieren. Dann ein tolles F&E-Projekt oder einen Unternehmer kennengelernt, der stellt jetzt Partikelschäume mittlerweile ohne Gas und Wasser her. Das ist wesentlich umweltschonender, wie das bisher gemacht wird. Das ist in allen möglichen Produkten drin. Wir sitzen gerade auf sowas, ja, so ein Polster oder in dem Automobil überall. Die Softwareentwicklung, wo wir Chemikalien und so weiter reduzieren, alles Themen durch die Bank, die eben den Nachhaltigkeitsgedanken unterstützen. Und da ist dann für uns so betrachtet eher die Krise, eher die Chance, weil das unser Produkt braucht.
Mhm. Ja, ich glaube, ich betone nochmal das Thema Fachkräftemangel oder gar nicht Fachkräftemangel, uns attraktiv machen für Fachkräfte und Führungskräfte. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung für uns. Und ich glaube, wenn ich mir anschaue, so ein Unternehmen wie die Innovat, wenn ich, als wir aus der USA zurückgekommen sind, gewusst hätte, dass es sowas hier gibt oder sowas mir angeboten worden wäre. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, weil man ja so ein bisschen Vorbehalt hat, weil ich kam aus München, bin zurück nach Hamburg. Da gibt es noch eine Großstadt Berlin und Frankfurt und all die da sind, wollen da kaum raus. Aber für jemand, der ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, sei es in der Industrie, sei es im Konzern, dort in Führungskräftelaufbahn gemacht hat oder sei es bei einer Beratung, ich kann mir nichts Spannenderes, Attraktiveres vorstellen, als für so ein Unternehmen wie unserem anzufangen. Erstens stimmen unsere Themen, das hat Michael gerade erläutert, und die Entwicklungsmöglichkeiten sind hier in meinen Augen für junge, engagierte Führungskräfte unendlich, weil wir haben mit dem, was wir können, alle Möglichkeiten, unsere Produkte in verschiedene Richtungen zu entwickeln. Also ich meine, auf dem Thema Wasser gibt es eine unendliche Vielfalt, wo man sich noch überall hin entwickeln kann. Wir haben extreme, sehr, sehr gute, kompetente Leute an Bord, die mit einer richtigen Incentivierung auch in die verschiedenen Richtungen laufen und neue Produkte auch entwickeln können. Wir haben eine unendliche Vielfalt an Ideen, was wir noch machen wollen, was wir so, glaube ich, gar nicht in der Kürze schaffen. Und wir werden weiter wachsen. Wir wollen weiter wachsen. Und jeder, der sich engagiert und Spaß hat und sagt, ich will das machen, verdammt schöne Gegend hier unten.
Super.
Lohnt, ist immer eine Reise wert.
Ich wusste gar nicht, Philipp Ingenieur, das ist auch so ein geiler Marketingmann ist. Ich komme gleich nochmal.
Das war der Werbeblock.
Ich komme gleich nochmal zu einer Geschichte, die das aber sehr bestätigt, die ich gerade hier auf dem Gang erlebt habe. Aber jetzt habt ihr wirklich nochmal die Chance zu sagen, was sucht ihr denn gerade aktuell? Was für Stellenprofile? Wer soll sich bewerben aktuell? Sucht ihr ganz konkret oder freut ihr euch über Initiativbewerbung? Was?
Naja, ich sage das mal, weil ich sage es Michael nicht, aber am Ende, wir haben ja, es sind ja auch keine Garantien, aber wir haben ja ein sehr engagiertes Team hier intern. Wir haben immer gucken immer, wen wir wie weiterentwickeln können, aber konkurrenzbelebtes Geschäft, wir wachsen weiter, wir wollen die Geschäftsfelder aufmachen. wir suchen schon Leute mit Potenzial, die sich auch dann Richtung, wir sind jetzt eine kleine AG, Richtung Geschäftsführung, Vorstand entwickeln können. Mhm. Das ist auch Leute, die das Potenzial dafür haben, weil wir sind jetzt momentan sind bei rund 35 Millionen Umsatz. Wir haben uns verdoppelt in den letzten 3 Jahren und wir wollen jetzt hier nicht stehen bleiben. Wir wollen uns weiterentwickeln. Und ich glaube, so ein Unternehmen, jetzt sind wir bei 35, nimm noch mal 2-3 Jahre weiter, so eine Entwicklung, das ist schon eine spannende, großartige Herausforderung. Und da gibt's nicht nur eine Position, da gibt's nicht nur die Chefposition, da gibt's 3, 4, 5 Positionen, die extrem spannend sind. Du musst es ja nicht dein Leben lang machen, aber du kannst es mal erstmal machen. Da gewinnst du als junge Führungskraft extrem spannende Erfahrungen und Eindrücke in die Wirtschaft und die Säule des deutschen Mittelstands. Mhm.
Ja, also wir brauchen natürlich nicht nur Führungskräfte. Das beginnt beim Elektroniker, der ist oft mal unterbewertet. Der ist echt toll, was der an Fachkenntnis haben muss. Und es ist wirklich nicht einfach. Ich ziehe den Hut rein von der Fachtheorie. Ich habe damals letzte Woche zu den Journalisten gesagt, also ich hätte meine Prüfung nicht in Arabisch ablegen wollen, was die 2 Syrer jetzt gemacht haben. Aber auch, das sind wirklich gut ausgebildete Elektroniker. Und natürlich brauchen wir Maschinenbauingenieure, Elektroingenieure, Umweltverfahrenstechniker, das ist unsere Zielrichtung, mit der wir unterwegs sind. Aber wir haben ja natürlich eins gemacht, wir haben unsere Auszubildenden zum Beispiel im Studium begleitet. Unser Auszubildender, der wollte dann hinterher, nachdem er den Elektroniker gemacht hat, nochmal studieren, das war Lukas, der hat dann hat sein Fachabitur gemacht, wollte dann nicht Richtung Elektrotechnik, sagte, oh, das ist mir zu heavy, ich werde dann nur Maschinenbauingenieur, so wie der Philipp. Ne?
Ja, genau.
Und am Ende habe ich gesagt, ja gut, aber kannst du schon machen, aber dann musst du halt zur WET zurückkommen und wir haben da ein bisschen gesponsert. Jetzt ist er da schon seit Jahren, der hat das Unternehmen eigentlich nur im Operativen von Richter zu WET gewechselt und ist aber der Innovat-Familie sozusagen treu geblieben und ist jetzt hier Abteilungsleiter im Service. Und bei unserer Personalchefin, das ging genauso, die hat Industriekauffrau gelernt, hat dann ihren Personalfachkauffrau bei der IHK gemacht, also auch nicht ohne, da muss man wirklich wissen, was im Arbeitsrecht los ist. Und die ist auch so ein Sonnenschein und wird hier von allen gut angenommen und hat diese Position als, ich glaube, jetzt würde ich falsch, ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt gegen Datenschutz verstoße, aber ich glaube, die ist 23.
Wir können sie ja fragen, ob wir es drin lassen dürfen oder sonst
was. Ist raus. Glücklich vergeben im heiratsfähigen Alter.
So, ich ziehe noch eine kleine Anekdote vom Gang. Ich habe euren CFO kennengelernt, hat sich total nett vorgestellt, der auch ein alter Weggefährte von dir bei der Conergy ist und mir erzählte, dass er mit einer Brasilianerin verheiratet ist und irgendwie für ihn klar war, also aus Hamburg, da muss er raus und eher etwas, wo auch mal die Sonne scheint und der sehr, sehr froh ist, hier mit Familie zu leben und einen wahnsinnig glücklichen Eindruck macht. Also von daher Ende des Werbefensters. Ich habe jetzt noch eine Frage, die ihr vielleicht auch gemeinsam beantworten könnt. Ich glaube, ich stelle sie euch als Innovat und nicht als Einzelperson. Wo wollt ihr hin? Was ist eure Vision? Wo wollt ihr mit dem Unternehmen hin?
Boah, ich habe es ja gerade schon mal, glaube ich, so ein bisschen beschrieben. Ich also nicht Wachstum um des Wachstums willen, aber ich glaube, wir wollen uns den Herausforderungen stellen, die wir mit den Fähigkeiten, die wir im Unternehmen haben, leisten können. Und da nicht irgendwo MeToo sein, sondern Chancen, gerade was das Thema Wasser angeht, Automatisierung, einfach Verbesserungen, die sich aus Anforderungen ergeben. Ich meine, das Thema Wasserknappheit ist, Michael hat es gerade erwähnt, da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun und sehr viele Chancen. Ich denke, das wollen wir wahrnehmen. Und wenn uns das nach vorne bringt und Wachstum generiert, so soll es sein. Das ist natürlich unser Interesse.
Ja, das ist klar, ist der Name bei uns dann Programm. Und die Innovation in Umweltwasserautomatisierungstechnik, das ist der künstliche Name, der mir dann irgendwann 2012 mal eingefallen ist, weil das 2 Tage noch bis zur Beurkundung der AG war und der Name stand noch nicht fest. Da habe ich gesagt, okay, nimm das mal, das ist in Ordnung. Diese Produkte da weiterzuentwickeln, weil es einen Sinn macht, das ist natürlich im Vordergrund. Hintergrund, klar, aber auch, und das ist mir ganz wichtig, ich bin hier Oberfranke, ich komme aus Kulmbach, bin da geboren, habe da Handballspiel und Schlagzeugspielen gelernt, ja, und bin hier tief verwurzelt mit der Region, und wir wollen hier als attraktiver Arbeitgeber die Leute aus der Region hier beschäftigen, die weiterentwickeln und natürlich entsprechend wachsen und auch unserer Verantwortung als Arbeitgeber da gerecht werden.
Ein wunderschöner Abschluss. Ich danke euch beiden für das Gespräch, lieber Michael, lieber Philipp, und wünsche euch viel, viel Erfolg und eurem Team bei all dem, was ihr noch vor euch habt.
Vielen herzlichen Dank.
Danke, Michael, dass du uns in der Krummfore besucht hast.
So, das war die Folge aus dem Mittelstand, aus dem Frankenland. Ich hoffe, Christoph, sie hat dir gefallen. Ach nee, du hörst ja nie Podcast, Mist. Aber liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Auch wenn ich das alleine gemacht habe, aber für mich war die Chance zu groß, dort diese Folge zu machen. Auf der danach folgenden Lesung habe ich mich sehr viel mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region unterhalten und war begeistert, wie viel Interesse auch auf dem Land für das Thema New Work zu finden und anzutreffen ist. Und mein Versprechen, wir werden uns weiter bewegen und nicht nur aus den Metropolen berichten. Ja, das war wieder eine der Extra-Folgen während unseres Geburtstagsmonats, und wir wünschen uns nach wie vor von euch eines sehr sehnlich, natürlich, dass ihr treu bleibt und vielleicht ganz kurzfristig auch mal wieder eine Beurteilung, eine Bewertung, ein Kommentar auf den Plattformen hinterlasst, bei Apple oder bei Spotify oder eurer Podcast-Plattform eurer Wahl. Bleibt uns weiter treu, wir bleiben euch treu. Alles Gute für die nächsten 6 Jahre.